Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf, finanzielle Freiheit durch logisches und rationales Denken. Mein Name ist Kolja Barkhorn und das ist natürlich auch im Jahr 2017 immer noch der Podcast von Privatanlegern für Privatanleger. In der heutigen Episode spreche ich wieder mit Richard Dittrich zusammen. Richard arbeitet als Kundenbetreuer an der Börse Stuttgart und ist sogar der Leiter dieser dortigen Abteilung mit einem unglaublichen Fachwissen zum Thema Aktien und Börse. Und wir hatten ja in der ersten Episode schon einige Fragen von uns Zuschauern beantwortet. Und heute in der zweiten Episode haben wir weitere vier sehr, sehr, sehr interessante Fragen aufgeschnappt von euch, die Richard zusammen für uns beantwortet. Und zwar geht es einmal um das spannende Thema Trailing Stop Loss und Stop Loss bei Zertifikaten, wann das überhaupt einen Sinn macht, wie kann man da die Schwelle setzen und so weiter und so fort. Dann geht es in einer spannenden zweiten Frage um das Thema Daimler, aber einfach nur exemplarisch, nämlich hat eigentlich eine Aktiengesellschaft selbst etwas davon, wenn ihr Kurs steigt oder nur der Aktionär? Dann beziehen wir uns in der dritten Frage auf ETFs und vor allem auf das Creation-Redemption-Verfahren, also die Art und Weise, wie durch Angebot und Nachfrage ETFs beeinflusst werden, also ob tatsächlich der Kurs des ETFs abhängig ist von der Anzahl an Menschen, die diesen ETF kaufen wollen, ja, oder ob es da auch Liquiditätsengpässe geben kann, wenn beispielsweise ganz viele Leute ihre ETF-Anteile abverkaufen wollen, aber kein Käufer auf der Gegenseite steht. Und wie funktioniert das überhaupt mit diesen ETF-Anteilen? Und in der letzten Frage geht es dann nochmal um das EUWAX-Gold, also die Möglichkeit, Gold an der Börse zu kaufen. Ein Thema, wo ich mich überhaupt gar nicht auskenne. Richard dafür umso mehr. Also springen wir gleich mal in die Episode rein. Ich hoffe, dir geht's gut und bist gut ins neue Jahr gerutscht. Und jetzt legen wir auch direkt mit dem ersten Börsen-Content dieses Jahr los. Richard, ich hoffe, du hast Weihnachten schon mal halbwegs gut überstanden.
Überstanden, aber noch nicht verdaut, sagen wir es mal so. Okay. Ich habe ja schon gesagt, es wäre mal interessant, von dir ein kleines Video zu machen, 10 Minuten Fitness im Büro. Ich glaube, ich würde öfter mal reinschauen. Ob ich mitmachen würde, ist eine andere Frage. Aber es wäre ein anderes Thema. Bleib über den Fragen, genau, die du gerade angesprochen hast.
10 Fitness-Tipps für Börsianer, müsste ich mal überlegen. Vielleicht mache ich da nochmal ein Video zu.
Okay.
Ja, okay. Also erste Frage, die noch in der Community gestellt wurde, und zwar, welche Ordertypen kannst du denn empfehlen, zum Beispiel Trailing Stop Loss versus einen normalen Stop Loss, und wie ist das mit dem Limit? Er hat nämlich aktuell ein DAX-Zertifikat mit 15er Hebel, das 120% im Plus ist bei ihm, ja? Und er hat jetzt einen 15% Trailing Stop Loss eingerichtet, weiß jetzt aber nicht genau, ob das jetzt zu eng ist oder nicht. Also ist natürlich die Frage aller Fragen, ja.
Tricky Frage, die so ähnlich in der Art häufig gestellt wird. Die Antwort ist relativ einfach. Ich weiß es nicht. Es gibt nämlich keine pauschale Antwort darauf. Was man aber grundsätzlich sagen kann, ich bleibe mal ganz kurz beim Abstand, ob jetzt per Trailing Stop automatisiert immer nachgezogen wird oder beim normalen Stop Loss manuell die Anpassung vorgenommen wird. Wie stark der Abstand eingestellt wird, hängt natürlich ganz stark davon ab, wie schwankungsstark mein Wert ist. Wenn ich jetzt eine ganz langweilige Aktie habe oder ein Rentenpapier habe, wo kaum Bewegungen drin sind, wo in der Woche 2% Volatilität drin ist, da wären 15% natürlich viel zu viel. Wenn ich aber sage, ich habe hier einen Wert, der schwankt in der Woche eh mindestens 10%, da einen Abstand von 2% reinzulegen, ja, da kann ich das Ding gleich verkaufen, ohne einen Trading Stop oder ohne einen Stop Loss. Also das Erste, was man machen sollte, ich schaue mal einfach mal an, wie schwankungsstark war das Produkt historisch. Und dementsprechend kann ich meinen Stop-Loss ein bisschen an diese Grenze anpassen. Und das Zweite ist natürlich auch, was will ich eigentlich mit diesem Stop-Loss bezwecken? Will ich damit meinen Einstiegsverlust begrenzen? Dann ist für mich natürlich die logische Konsequenz, wie viel Spielraum gebe ich diesem Wert? Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich kann sagen, am Einstieg gebe ich dir maximal 10%, manche sagen das 5, manche sagen 15. Hat auch ein bisschen mit der Meinung zu der Aktie zu tun. Wenn ich Gewinne absichern möchte, gehen manche ein bisschen aggressiver vor, weil man Gewinne absichert, da hat man aber meistens eine positive Zahl im Kopf, die möchte ungern verlieren. Und dann gehen manche Anleger eben so vor, dass sie die Zahl etwas geringer ansetzen. Also man merkt schon, ich klinge jetzt wie ein Politiker, ich gebe viele Möglichkeiten auf, sage aber nicht, was der richtige Weg ist. Aber es gibt nicht den pauschalen richtigen Weg. Ja. Da muss sich halt jeder selber ein bisschen damit beschäftigen. Ich muss ganz ehrlich sagen, natürlich bei einem Hebel von 15, da sind 15% halt relativ schnell mal erreicht.
Könntest du vielleicht für die absoluten Anfänger noch ganz kurz erklären bei einem Zertifikat, was das bedeutet, Hebel 15?
Also wenn man jetzt rein von dem Hebel ausgeht, heißt es einfach, wenn der DAX einen Punkt macht, macht das Zertifikat 15 Cent. Das war die einfache Erklärung dafür. Gut, in den letzten Tagen und Wochen, kurz vor Weihnachten, da bewegt sich der DAX kaum, da ist ja nicht viel los. Aber wenn der DAX halt mal 100 Punkte macht, das könnte halt mal 1,50 € sein bei dem Papier. Zum Beispiel, wenn man es auf Centbasis sehen würde. Und das ist natürlich schon gewaltig. Da kann schon einiges passieren damit. Und das sind so 15% Abstand innerhalb von 2 Minuten schon mal erledigt, wenn der Markt sich einfach mal wieder etwas träger aus der Trägheit rauskommt, die wir gerade eben sehen. Keiner hat so richtig Lust, gegen Jahresende noch groß irgendwelche Investitionen zu tätigen. Das merkt man seit der Woche vor Weihnachten. Und das wird man wahrscheinlich auch die nächsten Tage noch so sehen, bis das Jahr rum ist. Große Wahrscheinlichkeit. Und daher kann man das jetzt durchaus mal lassen. Aber bei einem hektischen Markt sind diese 15% in diesem Produkt mit einem Hebel von 15 relativ schnell erreicht. So, das kann aber auch sein, ich sage, okay, ich möchte nämlich meinen
Genau,
Gewinn
kann
möglichst
ja
weit
seine
absichern.
Ziele
Ich möchte
sein.
mindestens 100% Gewinn haben, dann
Ja.
ist es der richtige Weg.
Okay, das heißt, es hängt also von der Zielsetzung ab, es hängt vom
Ja.
Hebel ab, von der Volatilität des jeweiligen Basiswertes, ja, und es hängt sozusagen auch natürlich so vom Anlagehorizont, denke ich mal, auch ein bisschen ab, ne?
Genau, und ob ich meine Verluste erstmal begrenzen möchte oder
Genau.
ob ich Gewinne absichern möchte. Das ist für mich jetzt, das ist auch eine persönliche Meinung, weil als Börse, uns als Börse ist ganz egal. Weil uns ist nur wichtig, dass die Order zu uns kommt. Ich kann nicht sagen, wir als Börse empfehlen dies oder jenes.
Ja.
Ich kann nur sagen, wir bieten folgende Werkzeuge an. Wir bieten ein klassisches Stop-Loss an. Das heißt, wenn der Markt von oben nach unten diese Grenze durchbricht, dann wird uns zum nächstmöglichen Preis ausgeführt. Preis, ne? Wir haben ja gelernt. Oder wir bieten Trading-Stop an, weil wir eben festgestellt haben, viele Anleger haben Folgendes gemacht. Sie haben sich einen Gewinn von 10% erwirtschaftet, haben dann Stop-Loss reingelegt, der Markt stieg weiter, abends sind sie in das System rein, haben ihren Stop-Loss abgeändert. Wenn es dann ganz dumm gelaufen ist, hat dafür die Bank nochmal 5 € Gebühren verlangt. Nach 3 Tagen haben sie die Order wieder abgeändert. Und aus dem Grund ist dieser Automatismus von uns eingeführt worden, schon vor einigen Jahren, dieser Trading Stop, der einfach genau das maschinell tut, was man vorher manuell machen müsste. Man gibt einen Abstand prozentual oder real und sobald sich der Markt, die Taxe, nicht der Preis selber bewegt, wird im Sekundentakt dieses Stop-Loss, Trailing Stop-Loss, nach oben mit hochgezogen. Und wenn der Markt dann fällt, klar, dann bleibt das Ding betoniert, es bewegt sich nicht mehr nach unten und man kann eben so das, was man vorher manuell machen musste, mit Zeit, vielleicht mit Kostenaufwand, automatisiert durchführen. Das passt, glaube ich, ganz gut zu deiner Strategie, dass du sagst, 5 Mal am Tag den Kurs anschauen, davon steigt er nicht, beschäftigt dich mit was anderem. Und darum sind so eine Trading-Stop-Loss durchaus eine Alternative, die sinnvoll ist, wenn man die Strategie so verfolgen möchte.
Okay, aber super, super Beantwortung. Dann haben wir doch einige Punkte, die der User jetzt mal aufgreifen kann und darüber nachdenken kann und dann wahrscheinlich schon eine viel bessere Entscheidung selbst treffen kann. Aber wie ihr schon gehört habt, und Richard auch gesagt hat, die perfekte Lösung gibt es natürlich hier nicht, weil man ja immer nie genau weiß, was schon am nächsten Tag dann genau passiert. Und dann kann es halt sein, dass der Stop-Loss genau halt eben falsch war oder es kann sein,
Oder
dass er
genau
euch
am Tiefpunkt war,
genau
da war es Räder wieder.
perfekt gerettet hat, sozusagen, ne?
Was mich
Okay.
vielleicht interessieren würde, wenn der User die Frage hört, einfach mal einen Kommentar schreiben, dass wir wissen, du, also vor allem ich, haben jetzt überhaupt seine Frage damit beantwortet oder sagt,
Genau.
jetzt habe ich noch mehr Fragen als vorher. Vielen
Genau.
Dank für die Verwirrung. Das wollen wir natürlich auch nicht. Also gerne da Kommentare zu schreiben, auch zu beantworten sagen, das wäre mir auch sehr wichtig.
Ja, wir machen das einfach so, dass wenn ich den Podcast poste in der Aktie mit Kopf Community Gruppe auf Facebook, ja, falls ihr noch nicht da angemeldet seid, geht alle mal schnell dahin. Da haben wir jetzt schon über 10.000 Mitglieder oder so. Und da verlinke ich dann die Leute, die die Frage gestellt haben, verlinke ich einfach nochmal in dem Podcast dann kurz und dann können sie gleich sehen, dass ihre Frage quasi beantwortet wurde. Und dann, wenn sie sich nochmal melden, dann umso besser. Okay, aber gehen wir mal zur nächsten Frage, die nämlich auch sehr interessant ist. Und zwar geht es hier so ein bisschen um das Thema Kapitalerhöhung und Aktien und so weiter. Also wenn das Szenario ist erstmal rein fiktiv, nämlich stellt euch mal vor, Daimler hat vor genau 50 Jahren Aktien ausgegeben, und zwar 10.000 Stück zu 10 Euro. Und dann wurde ja dieses Geld zu Daimlers Eigenkapital. Wenn diese Aktien nun an jemand anderen verkauft werden für 100 Euro, dann profitiert ja Daimler in irgendeiner Weise davon. Also das ist seine Frage, weil eigentlich profitiert ja nur derjenige, der die Aktien so lange gehalten hat und sie dann verkauft. Was er quasi wissen möchte, ist, ob Daimler selbst auch von diesem Aktienanstieg profitiert.
Also erstmal, wir haben 10.000 € Eigenkapital,
Genau.
und die wurden verteilt, in Anführungszeichen.
Nee, ganz kurz.
Gelogen, 10.000 Aktien auf 10 Euro, also haben wir
Genau, also
100.000
rund,
Euro Eigenkapital. Ich korrigiere mich selber.
genau.
Und dieses Eigenkapital steht in den Büchern von Daimler. Und
Genau.
was die Aktie am Markt, am sogenannten Sekundärmarkt, also an der Börse macht, hat keinen Einfluss auf das Eigenkapital der Daimler. Selbst wenn diese Aktien jetzt im Gegenwert an der Börse von einer Marktkapitalisierung, also alle Aktien, die am Markt verfügbar sind, mal den Börsenkurs, Preis, verdammt, jetzt habe ich es auch getan, gerechnet werden und wir dann auf 1 Million kommen, in den Büchern von Daimler steht weiter Eigenkapital 100.000. Das heißt, grundsätzlich erstmal für das Unternehmen selber ist es nicht von Bedeutung, das Eigenkapital, die Bilanzen werden durch die Börsenkurse nicht direkt beeinflusst, was natürlich sein kann. Daimler, in dem Beispiel, sagen wir mal, wird ja bestimmt nicht die gesamten 10.000 Aktien an die Börse gegeben haben. Die haben häufig auch noch gewisse Mengen im Eigenbestand. Und dieser Eigenbestand, darauf hat es natürlich einen Einfluss. Was dann auch natürlich sein kann, die Frage, hat das Unternehmen was davon, wenn die Aktie sehr hoch oder sehr niedrig steht? Ja, denn wenn sie sehr niedrig steht, kann die Unternehmung sich sagen, Mensch, wir als Unternehmen stehen eigentlich ganz gut da. Ich verstehe es gar nicht, warum die Kurse so schlecht sind. Ich mache jetzt ein Aktienrückkaufsprogramm. Ich hole mir Aktien wieder zurück ins Boot und habe dadurch mehr Entscheidungsfreiheit, weil ich weniger von außen gesteuert werden kann. Wenn die Aktienkurse sehr hoch sind, kann das Unternehmen, wenn er zum Beispiel, wenn das Unternehmen eine Übernahme oder eine Kooperation mit einer anderen Gesellschaft anstreben möchte, diese Aktien als Währung einsetzen. Denn heutzutage, wenn ein Unternehmen das andere aufkauft oder sich kooperieren, dann wird ja nicht Bargeld transferiert, sondern häufig werden dann Aktien getauscht. Und wenn ich als Unternehmen eine Aktie habe, die eben pro Aktie 100 Euro wert ist, anstatt eine andere Aktie bloß 10 Euro wert wäre, muss ich einfach weniger einsetzen und habe dadurch einen Vorteil.
Genau.
Also der Preis der Aktie hat durchaus eine Bedeutung für das Unternehmen selber, aber nicht an jedem Tag, sondern nur zu gewissen Situationen.
Und
Aktienrückkaufsprogramm, möglichst
indirekte.
günstig, genau, richtig, indirekt. Oder eben, ich möchte ein anderes Unternehmen aufkaufen, dann brauche ich nicht nur Bares, ich brauche eine andere Währung und das sind meine Aktien. Und wenn meine Aktien hoch im Preis, im Kurs stehen, dann kann ich einfach die Übernahme mit weniger Aktien vornehmen. Und wenn sie eben sehr tief steht, dann muss ich mehr Aktien einsetzen, um diese Übernahme vorzunehmen. Und daher
Genau.
ist es schon von Entscheidung, aber nicht in der täglichen Betrachtung.
Genau, und natürlich ja, so ein gestiegener Aktienkurs ist ja eine Verzehnfachung von 100 von 10 auf 100, ja. Dann ist natürlich das auch für Kapitalerhöhungen positiv fürs Unternehmen. Also es ist
Auch das.
natürlich dann auch wieder leichter, neues Kapital von anderen Aktionären einzusammeln, wenn sie halt ein gewisses Zeugnis vorweisen können und sagen, ja, schaut mal hier, was wir hier geleistet haben. Und dann gibt es ja wiederum manche Aktienkurse, die, glaube ich, so niedrig sind, dass man gar keine Kapitalerhöhungen damit überhaupt noch durchführen kann. Ich glaube, da ist, glaube ich, in Deutschland 2 € oder so die Regel. Oder weiß ich gar nicht, ob du das dazu was weißt.
Müsste jetzt hier so viel Kraft, da muss ich ganz
Okay,
ehrlich passen.
aber egal.
Aber ich denke mal, ich meine,
Aber
ich
die.
muss eins sagen,
Ja.
vielleicht ganz kurz zu dem Thema, 2 Euro, das soll nicht das Problem sein, wenn man nur nämlich den Betrag sich anschaut, das wäre die falsche Betrachtungsweise, weil dann kann einfach so ein Unternehmen sagen, ich mache einen Reverse Split
Genau, das wird ja dann
und jeder, der
häufig
bisher
gemacht aus
100
dem Grund.
Aktien hatte mit 2 Euro,
Genau.
genau richtig, das war glaube ich bei der Commerzbank mal so, da hast recht, da müsste irgendwo bei 2 Euro die Grenze sein. Und da macht er
Genau.
einfach Reverse Split, das heißt, jemand, der 100 Aktien bisher hatte, zu 2 Euro, hat am nächsten Tag 10 Euro, 10 Aktien zu 20 Euro im Depot, der Gegenwert ist der gleiche, aber man hat einfach einen höheren
Genau.
Wert pro Aktie und kann dann vielleicht leicht eine Kapitalübernahme-Maßnahme machen. Die Frage ist natürlich, das merken Anleger natürlich auch. Die merken ja, wenn kurz davor ein Aktien-Reverse-Split vorgenommen wurde und danach ein Unternehmen rumgeht und Geld einsammeln möchte. Auch das ist natürlich dann vom Image her nicht ganz so positiv. Also Image ist halt auch ein guter Begriff, das ist natürlich auch wichtig. Wenn ein Aktienkurs steigt, ist natürlich das Image des Unternehmens dementsprechend gefestigt, mehr wert, als wenn es eben eine Talfahrt machen würde. Das ist natürlich auch
Genau.
ganz klar. Weil
Also
negative Presse zum Thema Aktienkurs hört keiner gerne.
Nee, genau. Und, aber, also man kann sagen, also indirekt hat es schon einige Einflüsse und sowohl kann es positiv als auch negativ sein. Ja, aber vor allem natürlich für Übernahmen ist ja klar sehr gut, ja, weil du selber gesagt hast, je höher die Aktie, desto weniger müssen sie quasi einsetzen, um Konkurrenten oder irgendwas anderes zu übernehmen. Aber jetzt
Genau.
diese reine Transaktion betrachtet, die auf dem Zweitmarkt stattfindet, die ist natürlich, kommt jetzt erstmal nur dem zugute, der die Aktien dann verkauft. Und diese 900% Rendite bekommt jetzt nicht irgendwie Daimler auch zusätzlich nochmal
Genau.
geschenkt oder so. Das war ja die eigentliche Frage
Außer, wie
hier.
gesagt, Daimler hat noch
Genau.
eigene Aktien im
Genau.
Bestand.
Genau.
Darauf hat es natürlich auch einen Einfluss. Aber ansonsten definitiv für ein Unternehmen selber nicht von Bedeutung.
Okay, dann springen wir doch mal zur nächsten Frage. Die hat nämlich auf jeden Fall eine Bedeutung. Und zwar,
sind sogar einige Fragen zu ETFs. Ja? Also die Fragen zu ETFs, die reißen nie ab. Und zwar ist die Anzahl der Anteile eines ETFs eigentlich begrenzt, also so wie bei Aktien, dass es nur eine gewisse Anzahl gibt und bei jedem Verkauf muss es auch einen Käufer geben. Oder wird das Volumen des ETFs aufgestockt, wenn die Nachfrage steigt, beziehungsweise verkauft, wenn die Nachfrage sinkt? Und dann, wie schnell wird durch die imitierende Gesellschaft Aktien nachgekauft? Gibt es einen geregelten maximalen oder minimalen Vermögensanteil, der in Cash gehalten werden muss? Auch wenn
Ich würde
das
sagen, wir
dann.
machen hier einen Stopp,
Ja,
oder? Sonst, weil die
okay.
zweite Frage kann man
Ja,
schön
ja,
teilen, weil sonst
ja.
vergesse ich schon wieder den ersten Teil der Frage, sonst
Richtig.
ist es so viel.
Ja.
Also, ganz klar, grundsätzlich mal, wenn irgendwas gekauft wird, muss es einen Verkäufer geben. Pauschal. Bei ETFs ist es so gelöst, der Handel mit ETFs geht nicht direkt an die ETF-Gesellschaft, sondern hier werden meistens sogenannte Market Maker zwischengeschaltet. Vorteil davon ist, oder das ist auch der große Vorteil der ETFs, dass so der Handel sehr schlank, sehr genau gehalten werden kann und sie eben trotz allem immer Liquidität im Markt haben. Was passiert da? Es gibt einen sogenannten Creation Redemption Process. Ich möchte mal ganz kurz versuchen, das auf Deutsch darzustellen. Was bedeutet das denn eigentlich? Diese Market Maker schalten sich zwischen dem Markt und anderen Börsen, außerbörslichen Plattformen und so weiter und der Vorgesellschaft. Diese Market Maker generieren sogenannte Aktienkörbe oder Warenkörbe. Also das heißt, die stellen zum Beispiel den DAX, ne, das ist ein Index, den wir abbilden möchten, stellen in einem Korb 100 Mal den DAX in realen Aktien dar. Die kaufen also so viel Aktien, dass sie in dem Korb 100 Mal den DAX abbilden könnten. Diesen Aktienkorb geben sie der ETF-Gesellschaft und kriegen im Gegenwert dafür entsprechend die ETF-Anteile. Das heißt, die tauschen es nur einmal hin und wieder zurück. Und nun kann die Gesellschaft, die diese Market-Making-Funktion wahrnimmt, die ETFs verkaufen und kriegt dafür Bargeld rein. Wenn jetzt irgendwann mal mehr Verkäufer am Markt unterwegs sind als Käufer, dann müsste ja theoretisch die Gesellschaft irgendwie wieder an Geld rankommen. Und das macht sie in dem Weg, dass sie sagt, okay, jetzt habe ich mehr Verkäufer, ich muss also irgendwo Geld herbekommen. Dann tauscht sie wieder die ETF-Körbe gegen die Aktienkörbe. Denn die Verkäufer verkaufen ja ETFs. Der Market Maker hat plötzlich sehr große Mengen an ETFs vorrätig und die möchte er zu Bargeld machen. Er möchte aber nicht über die Börse das Ganze verkaufen erstmal, sondern er möchte sich seine Aktien wiederholen. Und dementsprechend gibt er dann eine ETF-Gesellschaft die ETFs zurück und kriegt dann wieder zum Beispiel einen Korb, der würde die 100 DAX-Aktien widerspiegeln. Das ist so ein Kreislauf. Je nachdem, ob es mehr Käufer oder Verkäufer gibt. Wenn er mehr Käufer hat, dann kriegt die Market-Maker-Gesellschaft sehr viel Bargeld rein. Mit diesem Bargeld generiert sie wieder den Korb mit 100 DAX-Werten zum Beispiel, gibt diesen Korb an die ETF-Gesellschaft und kriegt die ETFs wieder zurück. Also man kann sich so wie eine Acht vorstellen. Das läuft immer so im Kreis. Dazwischen sitzt der Market Maker und der steuert immer, kommt viel Bargeld rein. Also wandelt das Bargeld in Aktienkörbe um und holt sich ETFs. Wird viel Bargeld nachgefragt, dann kriegt diese Market-Maker-Gesellschaft sehr viele ETF-Anteile, braucht aber Geld. Und dementsprechend gibt sie die ETF-Anteile an die ETF-Gesellschaft zurück und bekommt dort wieder die Körbe und kann die Körbe zu Bargeld machen. Also ohne grafische Darstellung ist es ein bisschen kompliziert, das wörtlich zu erklären, aber stellt euch wirklich wie so eine Acht vor, in der Mitte sitzt der Market Maker, auf der einen Seite sitzt der Markt, die Stücke kaufen oder verkaufen wollen, und auf der anderen Seite außen sitzt die ETF-Gesellschaft, und die ETFs bewegen sich immer über den Market Maker wie eine Acht, kommen wieder zurück, werden zu Geld gemacht oder zu Aktienkörben gewandelt, und dementsprechend wird der Markt mit sogenannter Liquidität versorgt. Das ist die Aufgabe dieses Market Makers.
Genau. Es
Warum
gibt
erkläre ich
dazu
das
auch.
Ganze jetzt? Weil es genau die Erklärung auch zu der Frage ist. Denn es gibt keine Grenze.
Richtig.
Sobald nachgefragt wird, werden eben Aktien gekauft. Die Aktien steigen dadurch. Ne, das ist ja automatisch der Fall. Und dementsprechend kann sich der Markt immer selber regulieren. Und es gibt hier keine Obergrenze, wo man sagen kann, theoretisch, wenn alle Aktien, die auf dem Free Float vorhanden sind, die Obergrenze. Aber ich glaube, da wird man nie rankommen.
Ja, ist ja
Das
so
ist ja die einzige
interessant, dass.
Obergrenze, die wir haben könnten.
Genau. Wir gesehen bei ING DiBa, die hat, glaube ich, neulich so eine Studie veröffentlicht, was die Kunden alle so im Depot haben. Und das waren gar nicht so viele ETFs, wie man eigentlich hätte denken können mittlerweile. Ja? Man hört ja immer wieder, dass ETFs den ganzen Markt überrennen und übernehmen, aber es waren, glaube ich, unter 10%.
Das sind ja wohl weiter als der Rest, weil ich glaube, insgesamt bloß 3-3,5% des Fondsvermögens, der in Deutschland angelegt wird, ist bei ETFs gelandet. Der Rest ist wirklich noch der aktiv gemanagten Fonds. Also ich glaube, bis die ETFs den Markt übernehmen, dann haben wir noch ein Stückchen bis dahin.
Genau. Es gibt dazu für alle, die das nochmal visuell auch nochmal sehen wollen, ich verlinke euch in den Shownotes nochmal ein Video, da hat das BlackRock nochmal ganz schön erklärt, anhand von Blumen und Blumensträußen. Da kann man es nochmal visuell sehr gut als Ergänzung sich nochmal anschauen.
Gerade das Thema ist einfacher, wenn man es bildlich vor sich hat, definitiv. Danke sehr.
Und dann kommen wir mal zur zweiten, und zwar, wenn jetzt das ist aber eigentlich eine ganz andere Frage, und zwar das Vermögen, was ja im ETF-Fall auch als Sondervermögen gilt, gibt es hier trotzdem irgendwelche Möglichkeiten, das Vermögen bei Pleite der emittierenden Gesellschaft nicht an die rechtmäßigen Besitzer zurückkommt, ist hier die Frage vom Zuschauer, Zuhörer.
Also ich kenne hier normalerweise nur die Situation, dass eben das Unternehmen oder der ETF in Liquidation geht. Das heißt, die Wertpapiere werden verkauft und zu dem Liquidationstageserlös werden die Anteile zurückgegeben. Ich habe mal vorhin mal in meiner Abteilung mal nachgefragt, weil auch ich weiß nicht alles. Meine Kollegen haben mir gesagt, es gibt natürlich auch die Möglichkeit, das haben sie selber schon erlebt, dass es zu Verschmelzung bzw. Übernahmen von anderen ETF-Gesellschaften dieses ETFs kommen kann. Das heißt, jetzt klopf mal auf Holz, du hast bisher einen DWS-ETF gehabt. Und die Deutsche Bank mit DWS fährt gegen die Wand, das ist jetzt absolut kein Malmal sein, ich brauche halt irgendein Bild, das ich malen kann, dann kann es sein, dass diese ETFs von einer anderen ETF-Gesellschaft übernommen werden oder die andere ETF-Gesellschaft sagt, Mensch, ich habe einen ganz ähnlichen Fonds, ich verschmelze die zu einem, ich nehme die zu mir rein und lieber Kunde, deine DWS-ETFs werden ausgebucht und du kriegst jetzt irgendwelche anderen eingebucht und das Ganze läuft weiter. Mhm. Also die zwei Möglichkeiten kann es geben, Liquidation, Rückzahlung zu einem gewissen Tageserlös. Es kann sein, es gibt eine Verschmelzung bzw. einfach eine Übernahme durch eine andere ETF-Gesellschaft. Und diese Möglichkeiten bestehen dann.
Genau.
Aber man sieht schon, egal welcher Weg gegangen wird, man bleibt Eigentümer, man bleibt weiter im Besitzer und muss keine Angst haben, dass aus irgendwelchen Gründen das Sondervermögen doch irgendwo angetastet werden kann. Das ist nicht der Fall.
Okay, perfekt. Dann gehen wir jetzt nochmal zur letzten Frage. Und zwar, ja, da sind wir doch schon wieder bei der Stuttgarter Börse und hier geht es ums EUWAX-Gold. Hier, ich habe davon überhaupt gar keine Ahnung, hier sagt der Zuschauer, dass die Börse Stuttgart ja das EUWAX-Gold gegründet hat. Wie sieht es da mit der Versteuerung aus? Sind Kursgewinne nach Verkauf nach ein Jahr steuerfrei wie bei physischem Gold oder Xetra-Gold? Es muss ja irgendwie Praxisbeispiele geben. Und wie läuft das optionale physische Ausliefern im Detail ab? Und gibt es Broker, über die das nicht möglich ist?
Also vielleicht ganz kurz ausschweifen, EUWAX Gold. Es wurde eine Gesellschaft für uns gegründet, die nur dafür ausgelegt wurde, dieses Produkt zu emittieren. EUWAX Gold wird zu 100% mit Gold hinterlegt. So, Dauerwerbesendung Ende. Das heißt einfach, man kann hier direkt in Gold investieren und muss nicht selber irgendwo sein Tresor aufbewahren oder irgendwelche Sicherheitsmaßnahmen hinterlegen, sondern das Gold wird bei uns voll aufgekauft zu 100% und kann so gehandelt werden.
Okay, noch nicht Werbung Ende, weil ich wollte jetzt wirklich mal selber wissen, also EUWAX Gold ist also tatsächlich einfach ein physisches Gold, aber nicht irgendwie nicht ein Wertpapier auf irgendeinen Goldpreis oder so, sondern es ist physisches Gold.
Und zwar wirklich zu 100%. Wir haben jetzt gerade hier Xetra Gold, jetzt vielleicht Xetra Gold wirbt auch immer damit, zu 100%, sind allerdings, es wird wirklich ins Kleingedruckte gehen, aber es sind 95% physisch und 5% Herausgrabeansprüche gegenüber Dritter. Das heißt, bei 5% hat ein Dritter irgendwo das Gold und Xetra kann sich das wieder zurückholen.
Okay.
Ist nah dran, aber es sind halt keine 100%ig physisch. Es ist auch so, dass wirklich dieses Goldlager bei uns einmal im Jahr auch von einem Wirtschaftsprüfer nachgezählt wird. Es wird auch bei uns auf der euwax-gold.de Seite veröffentlicht, wo ganz genau auch nachgewiesen werden kann, hey, das Gold ist wirklich da. Okay. Und wir haben da schon ganz schöne Mengen zusammengekauft in der Zeit, weil einfach die Anfrage doch relativ groß ist im Gold. Wir sind momentan, jetzt bin ich gerade auf der Seite, bei knapp über 7 Tonnen Gold, die dort eingelagert werden.
Alter Schwede.
Schon einiges.
Nicht schlecht. Und ja, sag mal, wie ist das mit den Steuern? Kann ich die nach
einem Jahr einfach verticken? Jetzt habe ich es. Ja, verticken kannst du es natürlich, klar. Nur Steuern werden anfallen. Nee, Steuern fallen da an. Also es gibt Unterschiede, wie auch angesprochen wurde, aber das sind jetzt steuerliche Feinheiten. Da kann ich, also zur steuerlichen Beratung können Banken, können auch Börsen und dürfen auch wenigstens sagen. Ich kann nur sagen, laut jetziger Rechtsprechung ist es so, aber immer vielleicht beim Finanzamt nachfragen, weil es kann relativ schnell zur neuen Einschätzung der Finanzämter kommen und dementsprechend nicht auf dem alten Stand sitzen bleiben, sondern wirklich bei jedem, auch jedes Jahr neue Nachfragen. Gibt es denn was Neues, liebes Finanzamt, und warum denn nicht?
Mhm. Okay.
Also da kann ich sonst recht wenig dazu sagen. Aber wenn man schon sagt, gut, Xetra Gold wird nicht versteuert, bei uns wird es nach einem Jahr steuerpflichtig, dann muss man auch sagen, dafür ist bei Xetra Gold im Jahr eine Gebühr von 0,3% dabei, bei uns ist es gebührenfrei. Also es gibt nicht das gute, das schlechte Produkt. Man muss natürlich immer sagen, was brauche ich?
Und
Und
bei
das
der,
nächste,
ja, und bei der Auslieferung fallen da
genau, das
Kosten
wäre der
an?
nächste Punkt, was gut, was
Ja.
schlecht ist. Bei uns ist die Auslieferung kostenfrei, ab
Ja.
100 Gramm. Das heißt also, ein Euwachs Gold, Papier spiegelt den Wert eines Hundertstel des 100 Gramm Barrens wieder. So, warum sage ich jetzt nicht einfach, das spiegelt 1 Gramm Gold wieder? Ganz einfach, weil 1 Gramm Goldplättchen kostet mehr, weil es einfach der Aufwand größer ist, es herzustellen, als das Hundertstel eines 100 Gramm Barrens. Darum Berechnung Hundertstel eines 100 Gramm Barrens. Und ab 100 Anteil kann man sich einen 100 Gramm Barren kostenfrei ausliefern lassen. Bei Xetra kostet die Auslieferung 290 Euro.
Okay,
Das ist das
ja.
Nächste. Wenn ich also eh damit rechne, dass ich das Produkt mir ausliefern lassen möchte, dann muss ich halt diese 290 Euro auch noch mit einbeziehen in meine Berechnung, ob das Sinn macht, ja oder nein. Das ist auch wieder fraglich natürlich. Und
Okay.
zur Auslieferung selber, wie funktioniert das? Ich habe schon die Seite erwähnt, euwachs-gold.de. Da gibt
Ja.
es einen sogenannten Ausübungskalender. Da sieht man ganz genau, bis wann muss ich von meiner Bank diesen Beleg abgeschickt haben. Und wann kriege ich dann normalerweise die Lieferung? Ich gucke mir jetzt gerade mal den Januar an. Der Ausübungstag wäre der 15.1. Also bis zum 15.1. spätestens muss bekannt gegeben werden, dass ich eine Auslieferung wünsche.
Ja.
Die Börse nimmt dann am 15. und am 18.1. Kontakt mit demjenigen auf, der die Auslieferung haben möchte und bespricht den Auslieferungszeitpunkt. Also wir geben nicht die genaue Uhrzeit an. Weil ganz ehrlich, wenn sich da 5 Leute zusammentun und die Uhrzeiten aneinander reihen, könnten ja relativ einfach den Fahrtweg des Fahrzeugs nachstellen. Deswegen sagen wir nur, es kommt vor oder es kommt nachmittags. Seien Sie bitte
Ja.
da und weisen Sie sich aus. Also es muss wirklich ein
Ja.
Lichtblitzausweis, ein Amtlicher da sein, um zu sagen, ich bin derjenige, der das Geld bekommen soll. Und es gibt
Ja.
dann, bleibt am Januar ein Beispiel, den 20.01., alternativ den 27.01., an dem
Ja.
das Gold ausgeliefert werden kann.
Okay.
Wenn man sich da
Verstehe.
nicht ausweisen kann oder wenn man nicht an dem Termin vorhanden ist, also nicht da ist, dann kostet die zweite Auslieferung Geld.
Okay.
Also die erste Auslieferung ist immer kostenfrei. Wenn man selber auch versemmelt und nicht da ist und nicht rechtzeitig Bescheid gibt, ich meine, die Anfahrt kostet ja trotzdem etwas, dann kostet theoretisch die zweite Auslieferung dann eine Gebühr, aber so weit soll es eigentlich nicht kommen.
Okay,
Die nächste
und
wichtige Frage, die gestellt wurde, ganz kurz noch, dann haben wir nicht das Thema gleich durch. Welche Bank bietet es an und welche nicht? So.
genau.
Das ist von Bank zu Bank unterschiedlich. Es gibt Banken, die bieten es an, die verlangen 20 Euro für Stempel und Unterschrift. Andere verlangen dafür wesentlich mehr. Es gibt sogar Banken, die bieten es gar nicht an. Also eine klare Empfehlung ist, wenn ich eben mit der Auslieferung liebäugle, vorab die Bank fragen, liebe Bank, hilfst du mir bei der Auslieferung? Das ist ein Formular, das finden wir auf unserer Homepage, diese euwachs-gold.de. Da muss die Bank 2, 3 Daten eintragen. Sie muss einen Stempel drauf, eine Unterschrift drauf und das wegfaxen. Und viele Banken tun es, einige allerdings nicht. Wenn ihr aber eine Bank habt, die es nicht unterstützt, heutzutage sind die meisten Anleger so aufgestellt, dass sie nicht nur ein Depot haben, einfach das Wertpapier in die Bank übertragen, wo die Auslieferung möglich ist und dann zur Not von dort die Auslieferung anstoßen. Das ist eine Alternative, falls die eigene Bank es nicht unterstützt und man bereits die Stücke im Depot hat.
Also
So, jetzt kommt eine Frage, Verzeihung.
da ich mich wirklich noch nie damit beschäftigt habe, kann ich jetzt wirklich so wirklich dumme Fragen hier stellen. Ja, das ist echt immer das Coole daran. Und zwar, dass ich jetzt alles noch mal richtig verstanden habe. Ihr habt Gold, 7 Tonnen irgendwo. Ja?
Genau, also nicht bei uns, sondern es gibt Verwahrstellen in Deutschland, da sind sie
Genau.
verwahrt.
Genau. Und wenn ich jetzt sozusagen an der Stuttgarter Börse so Euwachs kaufe, Euwachs Gold, ja, dann habe ich sozusagen einen Anspruch darauf. Und wenn ich das aber jetzt haben will, um es wirklich physisch mal mitzunehmen zu Hause, um damit zum Bäcker zu gehen oder so, dann brauche ich von der Bank eine Bescheinigung, sonst gebt ihr es mir quasi nicht raus. Oder wie sieht es aus?
Genau, weil das pa Papier, also das, die Papiere liegen ja bei der Bank verwahrt. Und die
Genau.
Bank muss irgendwie die Herausgabe davon anstoßen, weil die Papiere werden bei der Bank ausgebucht
Ja.
und die physischen Barren werden dann bei uns bei der Lagerstelle dementsprechend ausgebucht, werden an
Ja.
das Transportunternehmen übergeben und die bringen es dann, gut, nach Mallorca, ich nehme es zurück, da wird es wahrscheinlich nicht gebührenfrei sein. Ich
Ja.
korrigiere mich, die Auslieferung in Deutschland ist gebührenfrei, auf
Ja.
die Balearischen Inseln wird es wahrscheinlich was kosten.
Ja. Okay, ja, dann ist es jetzt schon mal viel klarer geworden. Und was die Steuern angeht, ist natürlich klar, dass du da keine Steuerberatung machen kannst, aber da gibt es auch jetzt nicht so eine Pauschale, so wie Abgeltungssteuer oder so, sondern das hängt dann
Also
eher
bei uns, das ist
mit.
ein ganz normales Wertpapier bei uns, laut unserer
Okay.
Beratung. oder laut unseren Informationen. Dementsprechend kann man Verluste gegenüber geltend machen. Wenn man mit anderen Produkten Gewinne gemacht hat, mit Eurex-Geld wurden Verluste beim Verkauf getätigt, kann man die geltend machen. Dementsprechend müssen aber auch Kursgewinne auch nach dem Jahr oder auch innerhalb des Jahres versteuert werden.
Okay. Dann bleibt mir nur noch als letztes zu sagen, bei den Leuten, das hast du nämlich, da bin ich drauf gekommen, als du das mit den Auto und so erwähnt hast. Ich finde es immer so lustig, wenn gerade Leute, die jetzt sehr viel Gold kaufen, sind ja meistens irgendwie, ja, so persönlich gesehen, so ein bisschen ängstlichere Typen, ja, die immer, also du kaufst ja aus irgendeinem Grund so viel Gold, ja, meistens. Ja, weil du irgendwie Angst hast, dass der Euro crasht oder dass seit andere Währungen bald nicht mehr Wert haben, ja. Und jetzt ist es aber herzlich dumm, meiner Meinung nach, wenn man das öffentlich auf Facebook überall immer kommentiert und sagt, ich bunkere mein ganzes Gold lieber bei mir zu Hause und du wirst lachen, aber es ist tatsächlich so, ja. Und
Und 4 Monate
deswegen,
später werden
wenn
Urlaubsbilder
ihr,
gepostet, oder?
ja, genau, und genau. Und das ist, und da muss man sich wirklich mal wirklich fragen an dieser Stelle, dass wenn man jetzt auf Gold setzt und physisches Gold und so, dann sollte man das möglichst für sich behalten, meiner Meinung nach, und sollte nicht so laut überall rumposaunen, weil sonst hat man im Zweifel, wenn es mal zur richtigen Krise kommt, die mit den Knüppeln als erstes vor der Tür, die sich das Gold dann abholen wollen, ja.
Ja, oder zumindest halt
Ja.
physisch ja, aber nicht bei sich zentral hinterlegen. Und dann muss man überlegen, ich habe zwei Alternativen. Ich miete mein
Ja.
Schließfach bei der Bank an und zahle dort Geld.
Ja.
Oder ich hole mir solche Produkte, die eben physisch hinterlegt werden von einem Unternehmen wie unserem und
Ja.
eben dann darauf die Ausgabeansprüche geltend gemacht werden können, wenn man möchte. Also die zwei Alternativen gibt es. Weil du aber gerade angesprochen hast, Gold, die Währung der Ängstlichen, in Anführungszeichen. Ich meine, es gibt ja auch viele, die sagen, ich nehme es einfach als Gegenpol und ich sage, 10% von meinem Vermögen lege ich in Gold
Genau.
an, weil man historisch sehen kann, sobald eben die Aktienmärkte mal nach unten gehen, flüchten sich viele psychologisch bedingt in sichere Häfen Gold und wenn die Aktien runtergehen, geht häufig Gold hoch und dadurch hat man so eine kleine Absicherung für sein Depot. Das ist auch ein Hintergrund von viel. Also eine Psychologie, das ist eine ja, Glaubensfrage, ob man sagt, Gold ist wichtig oder nicht. Da kann ich jetzt
Genau.
nicht sagen, ja oder nein, aber wenn man es haben
Ich auch
möchte,
nicht.
sollte man wissen, es
Genau.
gibt Alternative, ich habe es daheim oder ich habe die Alternative, ich habe es zwar physisch, aber aus
Genau.
Sicherheitsgründen nicht daheim, sondern ich überlege es beim Unternehmen, das genau dafür gegründet wurde.
Absolut. Also ich persönlich, ist einfach, gehört nicht bei mir dazu, aber ich sehe definitiv ein, dass es aus dieser Diversifikationsgründen für viele Leute Sinn machen kann. Und ich sage ja nur, für die Leute, die es aus dem von mir genannten Grund halten, sollte man es dann halt nicht so öffentlich machen, dass jeder das dann auch unbedingt weiß. Das ist einfach nur meine Meinung dazu. Ja.
Das
Aber
ist
das kann ja
absolut
jeder
richtig so.
auch
Und wie
so
gesagt,
machen, wie er will. Ja.
wie gesagt, und vor allem
Es
danach
gibt.
noch Urlaubsfotos posten, dass man gerade nicht daheim ist, das ist wirklich dann
Ja.
vielleicht unpraktisch, sagen wir es mal so.
Also,
Da sollte
genau.
zumindest die Hausratsversicherung dementsprechend hoch eingestellt sein.
Aber ich glaube, die
Ja,
Hausratversicherung, ich
ganz
glaube, die
klare Aussage.
Hausratversicherung, wenn die Hausratversicherung die Facebook-Bilder dann checkt, dann wird sie, glaube ich, nicht zahlen, oder?
Das wäre ein Beitrag, vielleicht mal, Kolja versichert sich. Viel Spaß dabei.
Da muss ich meinen
Ich glaube.
Kollegen von Versicherung mit Kopf mal fragen, den Basti, da hat er nämlich mehr Ahnung von.
Ja, da hast du schon wieder
Ja,
Anknüpfungspunkt vielleicht.
so ist es. Aber gut, ja, also da haben wir auf jeden Fall vier ganz unterschiedliche Fragen und ich hoffe für einige was ganz Neues auch mal mit dabei und auf jeden Fall habe ich wieder was gelernt. Und dann schauen wir mal, wie das Feedback ist für diese Fragen und ich denke mal, wir hören uns im nächsten Podcast,
Ich
Richard.
bin gespannt auf neue Fragen, freue mich aufs nächste Telefonat. Vor allem ist es
Okay.
schön, die Fragen, die hier gestellt werden, kriege ich auch häufig tagtäglich hier bei irgendwelchen Veranstaltungen. Also das heißt jetzt nicht, bitte nicht scheuen und sagen, das sind so doofe Fragen, das traue ich mir nicht. Raus damit. Es gibt wirklich keine doofen Fragen. Ich hab's dir vorher durchgehen lassen. Aber es gibt gerade im Wertpapierbereich gibt es keine doofen Fragen. Woher soll man es denn wissen? Und wenn man sich
Ja.
nicht damit beschäftigt, sobald man die Fragen stellt, hat man schon den ersten Schritt gemacht. Besser als, ja, ich lerne das ja eh nie, ich lasse das mal. Das ist nämlich der falsche Weg. Dann wird man es definitiv nie
Ja.
lernen. Also
Ja,
her
vor
damit, ich
allem.
freue mich auf die nächsten Fragen von euch.
Genau, vor allem habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass häufig Menschen sich scheuen, so dumme Fragen zu stellen, weil sie glauben, sie blamieren sich, wenn sie halt zugeben müssen, dass sie es vor anderen nicht wissen. So wie ich jetzt zum Beispiel vorhin mit dem Euwax-Gold und mit dem wo liegt das Gold und was muss ich dafür haben, ja? Damit habe ich jetzt sozusagen geoutet mich, dass ich es nicht weiß. Aber ganz häufig ist es nämlich so, dass man in Gesprächen merkt, dass die anderen es eben auch nicht genau wissen. Ja? Und deswegen sage ich immer, lieber stelle ich eine dumme Frage und weiß es danach, aber richtig, statt immer nur im Zweifel zu sein und es eigentlich gar nicht wirklich zu wissen, aber dann irgendwie meine Ehre zu retten. Ja? Also da ist mir die Dummheit lieber, ja? Und dafür weiß ich es danach richtig, als dass ich irgendwie immer so zu 80% weiß, aber nie jemand habe, der es mir wirklich erklärt hat. Ja?
Wichtig,
Egal.
deine Ehre bringt dir nie Geld. Und wenn du halt kein Fundament,
Genau.
keine Basis hast, wenn das Wissen, die Basisfundamentwissen schon falsch sind und du dann einfach anfängst zu handeln und denkst, das funktioniert ja schon, vielleicht hast du wirklich mal ein, zwei Jahre Glück, aber irgendwann trifft sich halt trotzdem, hättest du die Basisinformationen gehabt, wärst du wesentlich erfolgreicher gewesen. Also einfach erst, ich sage immer, erst anfangen zu krabbeln, dann zu laufen, dann zu rennen und irgendwann fliegt man. Aber viele wollen halt erst mal fliegen und dann knallen sie halt oft auf den Boden damit. Also lieber stückchenweise Informationen sammeln und aufbauen,
Ja.
dann läuft es langfristig wesentlich besser.
Und müssen dann erstmal eine Weile krabbeln danach.
Ja, ist ja okay, ist ja nicht
So.
schlimm. Das haben wir alle mal mehrere Jahre gemacht. Eine mehr, der andere weniger. Ist ein
Genau.
bisschen eher, aber. So sollte man es auch betrachten beim Wertpapierhandel, stückchenweise sich herantasten und nicht glauben, im ersten Jahr macht man 100%. Gut,
Okay.
100% Minus schaffen einige. Gut, dann
Das
ich
ist
wünsche jetzt schon mal
einfach.
allen frohes neues Jahr. Wahrscheinlich hört man sie nie mehr bis zum nächsten
Denke ich
Termin
auch.
und ich freue mich aufs nächste Jahr.
Okay,
Ciao,
wünsche ich dir
ciao.
auch. Ciao.
Okay, und das war's auch schon für den heutigen Podcast. Knapp eine halbe Stunde lang. Ich hoffe, du hast wieder einiges für dich mitnehmen können. Wie gesagt, schau einfach nochmal auf unserer Blog-Webseite nach. Dort habe ich in den Shownotes das Video von BlackRock verlinkt. Da kannst du das Ganze nochmal visuell genau nachvollziehen, wie dieser Creation-Redemption-Prozess funktioniert. Und ansonsten, solltest du mal direkt Fragen haben, die du an Dietrich ja, stellen möchtest, kannst du dich natürlich auch telefonisch bei ihm direkt in Stuttgart melden. Auf der Webseite der Börse Stuttgart findest du dort oben immer sofort die Telefonnummer angegeben, wo du kostenlos anrufen kannst, bis sogar abends um 22 Uhr, natürlich nur werktags. Ansonsten hat es mich riesig gefreut, wenn du diese Woche auch wieder hier zugehört hast. Und ich freue mich natürlich genauso sehr schon auf dieses Börsenjahr wie du. Bleib immer rational und wir hören uns schon sehr bald. Dein Kolja Barkhorn. Ciao.